Einen wunderschönen guten Morgen, wie schön, dass du heute hier bist. Ich weiß nicht, wie du dir einen König vorstellst. Ich habe da direkt so Bilder im Kopf. Ein König mit einer Krone voller Juwelen und Diamanten, einen Palast. Ich denke da an die Krönung von King Charles, die ich vor ein paar Jahren im Fernsehen mitverfolgt habe. Ich denke da an das Tal der Könige, das ich vor ein paar Jahren in Ägypten besucht habe, an die Pyramiden, Orte, die noch nach Jahrhunderten später, die auch Jahrhunderte später noch sagen, ja, dieser Mensch, der war mächtig, das war ein König. Ja, ein König, das hat schon was. Der Titel weckt Erwartungen, Bilder. Und genauso ungefähr hatten auch die Juden Erwartungen, wenn sie das Wort Messias gehört haben. Bilder im Kopf. Ja, im Alten Testament wächst diese große Hoffnung, da kommt einer, der rettet. Ein König aus Davids Linie. Einer, der aufrichtet. Einer, der Gottes Reich endlich sichtbar macht. Und dann wird da Jesus geboren. Und irgendwie ist fast alles anders an ihm, als Menschen erwartet haben. Er wird in eine Krippe gelegt, nicht in einen Palast. Er sammelt keine Armee, sondern Jünger. Er herrscht nicht mit Gewalt, sondern predigt von Nächstenliebe. Eigentlich macht Jesus sein ganzes Leben lang nichts anderes, als Erwartungen zu durchbrechen, auf den Kopf zu stellen. Und das bis zu seinem Ende. Bis zum bitteren Ende, bis Ostern. Wobei auch Ende bei Jesus vielleicht nicht der richtige Begriff ist. Und lass uns gerne im Matthäus-Evangelium reinschauen. Matthäus baut nämlich sein ganzes Evangelium so auf, dass eine Sache deutlich wird. Von Anfang an merken wir, Jesus ist der verheißene Messias. Der Sohn Davids, der König Israels. Und gleichzeitig wird von Kapitel zu Kapitel deutlicher, je näher er Jerusalem kommt, ja, dem Kreuz, desto mehr spitzen sich die Missverständnisse, der Hass, der Widerstand, all das spitzt sich zu. Und gleichzeitig erleben wir auch immer mehr, dass geoffenbart wird, ja, wer Jesus wirklich ist. Und ich möchte gerne heute so drei Spotlights in diese, ja, vielleicht so altbekannte Ostergeschichte werfen. Drei Momente, in denen Jesus, in denen das Kreuz mich persönlich überrascht haben. Nehmt gerne eure Bibel. Der erste Scheinwerfer fällt auf Gethsemane. Jesus weiß, dass es seinem Lebensende entgegengeht. Und er geht mit drei Freunden in diesen Garten, um zu beten. Matthäus Kapitel 26. Und das ist für mich so ein heiliger und so ein erschütternder Moment, weil wir dort Jesus so menschlich sehen. 26, die Verse 38 bis 39. Dann spricht Jesus zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel nieder und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weiß, was kommt. Der Verrat, die Verleugnung, der Spott, die Schmerzen, das Kreuz. Jesus weiß, was kommt. Er ist ganz Gott. Und Jesus ringt. Jesus ringt. Und er ringt nicht nur oberflächlich, sondern ernsthaft. Jesus ist nicht der, der so cool über alles schwebt, ja, der so distanziert, sich das mal anguckt. Er fällt nieder, er betet, er hat Angst. Und er bittet seinen Vater. Dreimal betet er in seinem Ringen. Und er spricht von diesem Kelch, von diesem Leid, von dem Schmerz, das auf ihn wartet. Denn Jesus war auch ganz Mensch. Und er ringt. Und wir lesen in diesem Abschnitt, ja, wie dieses Ringen irgendwie endet. Es endet mit der Gewissheit des Willens des Vaters. Jesus entscheidet sich, den Weg seines Vaters zu gehen. In das Leid hinein, in den Tod hinein. Und danach kommt die Gefangennahme. Ja, Jesus wird festgenommen. Und jetzt kommt ein Vers in dieser Festnahme, der mich so getroffen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir lesen vielleicht alle die Bibel seit Jahren, aber auf einmal sind da Worte, die ich mir ganz sicher bin, dass sie da vorher nicht drin standen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so ein Vers auf einmal so zu euch spricht. Und ihr merkt, warte mal, darüber musste ich länger nachdenken. Und genau so ein Vers kommt hier vor. Das ist für mich so ein Schlüsselvers gewesen in meiner Entdeckung von dieser Ostergeschichte. Als einer von den Jüngern Jesus mit dem Schwert verteidigen will, da sagt er Folgendes. Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Und jetzt kommt der Satz. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde. Und ich glaube, ich habe diesen Satz in den letzten Wochen hunderte von Malen gelesen, weil es mich so getroffen hat. Jesus wird nicht einfach in das Geschehen hineingezogen. Er wird nicht Opfer eines unglücklichen Zufalls. Er wird auch nicht überrollt von der Bosheit der Menschen. Er entscheidet sich. Es gäbe einen Ausweg, es gäbe Rettung für Jesus. Eine römische Legion waren so 3.000 bis 5.000 Soldaten. Jetzt auf einmal könnten über 36.000 Engeln hier stehen und es wäre vorbei für Jesus. Aber Jesus weiß, wer er ist, wer sein Vater ist. Und vor allem weiß er, was sein Auftrag ist. Jesus geht nicht. Jesus geht nicht, er bleibt. Und das ist das, was mich immer wieder so überrascht. Diese freiwillige Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber solange uns doch etwas wenig kostet, ja, da fällt Hingabe auf leicht, solange es bequem ist, solange wir die Kontrolle behalten, nicht zu viel verlieren, ja, da bleiben doch viele Menschen da. Aber was, wenn es weh tut? Was, wenn es wirklich etwas kostet? Da sieht es schon anders aus. Da gehen viele. Jesus nicht, er bleibt. Nicht, weil er muss, nicht, weil er nicht anders kann, sondern weil er uns seine unendliche Liebe zeigen möchte. Und weil er durch diesen schweren Weg, den er geht, echte Rettung für alle bringt. Ich glaube, das müssen wir immer wieder hören, Gethsemane, die Gefangennahme, ja, das Kreuz selbst, zeigt uns, Gott rettet uns nicht aus so sicherer Entfernung, aus der Distanz. Er schaut nicht vom Himmel zu und sagt, oh ja, wir kriegen das schon hin, ne? Gott bleibt nicht fern von Leid, von Schuld und vom Tod. Er kommt selbst hinein. Und vielleicht bist du heute hier und fragst dich, ob Gott wirklich weiß, wie sich dein Schmerz anfühlt. Ob Gott wirklich nah ist. Ob er versteht, was du durchmachst. Was du fühlst. Wie du Angst hast. Wie du leidest. Dann kann ich dir nur sagen, schau auf Gethsemane, auf Jesus, der Todesangst hat, auf ihn, der in einem Fingerschnips 36.000 Engel an seiner Seite hätte, auf ihn, der bleibt, freiwillig, aus Liebe für dich und mich. Und das ist der erste Punkt für heute, der mich so begeistert, das Kreuz überrascht, weil Jesus freiwillig bleibt. Und wenn Jesus freiwillig bleibt, freiwillig diesen Weg geht, ja, dann für wen? Für wen, frage ich mich. Und wenn wir von diesem Vers in Matthäus 26, Vers 53 einfach mal weiterlesen, dann werden wir schnell merken, je näher wir dem Kreuz kommen, desto mehr offenbart sich das Herz des Menschen. Und ich kann euch sagen, das ist kein schöner Anblick. Die Gefangennahme endet mit diesem Vers. Da verließen ihn die Jünger alle. Alle. Und flohen. Seine engsten Freunde lassen ihn im Stich. Und ich denke mir so, krass, was Angst mit uns macht. Ist unglaublich. Beängstigend vielleicht. Da verließen ihn alle. Und dann, nächster Abschnitt, wird Jesus vor den Hohen Rat. Wird vor den Hohen Rat, ja, so die höchste Behörde der Juden geführt. Und das sind Gelehrte, das sind angesehene Älteste des Volkes. Und was lesen wir? Und wirklich, ich kann mir die Absurdität dieser Situation nicht mal ansatzweise vorstellen. Vers 67 und 68. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen und sprachen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Die angesehensten Männer des Volkes. Spucken und schlagen. Nächster Absatz. Petrus, einer der besten Freunde von Jesus, verleugnet ihn dreimal. Verleugnet dreimal, ihn zu kennen. Und ich kann dich nur einladen, komm gerne nächsten Freitagabend um 19 Uhr zu unserem Kohlefeuer. Da werden wir noch mehr über Petrus sprechen. Aber ich denke mir so, das ist doch krass. Da gibt er sein Leben doch quasi auf, ja, geht 3 Jahre lang 24/7 bei Jesus in die Lehre. Und innerhalb von ein paar Minuten verleugnest du alles, wofür du stehst. Und dann steht da im Text und Petrus weinte bitterlich. Warum sind wir nur so oft so, dass wir das eine wollen und das andere tun? Er weinte bitterlich, weil ich mir sicher bin, dass er selber so erschrocken ist über sich selbst, erschüttert ist von seinem Herzen. Und es geht weiter. In dem Text Als Jesus dann zu Tode verurteilt wird und zu Pilatus gebracht wird, da kommt Judas wieder auf die Bildfläche und Judas merkt, ja, Judas erkennt, was er da für eine Schuld auf sich geladen hat. Und ich denke mir so, hatte er gehofft, dass die Sache anders zugeht? Anders verlaufen würde? Ich weiß es nicht. Aber er ist sichtlich verzweifelt und kann mit seiner Schuld nicht umgehen. Judas zerbricht an seiner Schuld und beendet sein Leben. Und das sind, glaube ich, die tragischsten Abgründe der Menschheit. Aber wie viele um uns herum sind verzweifelt mit ihrer Schuld, verzweifelt mit ihren Gedanken und wissen nicht, wohin mit ihren Fragen. Nach Judas lesen wir nächster Abschnitt von Pilatus. Pilatus, der römische Statthalter, der eigentlich weiß, was richtig wäre und der auch erkennt. Ja, er ist derjenige, der sagt, dass Jesus der Gerechte ist in dieser Geschichte. Er erkennt, was richtig ist und dennoch entscheidet er sich für seine Macht, für seine Position, weil ihm das wichtiger ist als alles andere. Und er gibt sich ja dem Wunsch der Volksmenge hin und lässt Jesus zur Kreuzigung überliefern. Und was kommen danach? Die Soldaten. Und da kommen die Soldaten und es geht weiter. Es geht weiter mit dem Verspotten, mit dem Schlagen, mit dem Anspucken, mit dem Verhöhnen. Und ich lese das so und denke mir so, hat das auch mal ein Ende? Es ist unerträglich. Hat das auch mal ein Ende? Nicht mal als Jesus am Kreuz hängt, sind die Spötter leise. Kapitel 27, die Vorübergehenden, als Jesus am Kreuz hängt, ja, aber lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Und der Spott geht noch einige Verse weiter. Was ist nur los mit uns Menschen? Was ist nur los mit uns Menschen? Diese 2 Kapitel sind für mich Galerien der menschlichen Abgründe. Und es macht mich so wütend. Ich lese diese Ostergeschichte und ich merke, es macht mich so wütend, weil bevor diese Sache losgeht, ja, mit der Gefangennahme und so, da ist Jesus beim Abendmahl und sagt folgenden Satz. Kapitel 26, Vers 28 sagt Jesus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und dann lesen wir diese 2 Kapitel. Und ich denke mir so, Jesus, wirklich? Ist es dein Ernst? Für diese Menschen vergießt du dein Blut? Für diese kaputte Menschheit? Aber dann merke ich, dass ich nicht nur wütend bin, sondern vor allem beschämt. Beschämt, weil es nicht nur um die damals geht, sondern um mich, um dich, um uns. Das Kreuz hält uns einen Spiegel vor. Keiner von uns hätte es verdient. Wir alle sind mal Petrus, mal Judas, mal der Hohe Rat, mal die Soldaten. Da ist Stolz, da ist Menschenfurcht, da ist Unversöhnlichkeit, da ist Bitterkeit, da ist Neid, fromme Fassaden, Misstrauen gegen die eigenen Geschwister. Wie reden wir miteinander? Wie schnell urteilen wir über den anderen? Schreiben andere innerlich ab. Wie schnell drehen wir uns um uns selbst? Wie oft leben wir so, als würden wir Gott eigentlich doch gar nicht brauchen? Warum auch? Mir geht's doch gerade gut. Und wie schnell werden wir dann überheblich? Und das Kreuz zeigt mir, wir alle sind erlösungsbedürftig. Und das tut weh, weil es uns entlarvt, weil es unsere Maske wegnimmt. Ich habe es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Niemand von uns hat es verdient. Und deshalb ist ja auch Gnade so ein krasses Konzept. Das Kreuz überrascht nicht nur, ja, weil es unsere Schuld sichtbar macht, sondern weil Jesus genau für solche Menschen wie du und ich bleibt. Es gibt eine Liedzeile von einem christlichen Rapper, den ich mag, da heißt es: Und du hältst auch noch die Hand, die dich ans Kreuz schleift. Und da kann ich nur staunen. Was für ein Gott, was ist das für ein Gott, der mich kennt und dennoch bleibt. Und falls du heute hier bist und das Gefühl hast, ja, dass irgendwie alles zu verkorkst ist in deinem Leben, dass es für dich keine Lösungen mehr gibt, dass die Verzweiflung so groß ist, dann kann ich dir nur sagen, renn nicht weg von Gott, sondern schau zum Kreuz. Dahin zu ihm, der für dich in den Tod geht. Und das ist der zweite Punkt, der mir so wichtig geworden ist irgendwie. Das Kreuz überrascht, weil es zeigt, wer wir sind. Und wenn wir einen ehrlichen Blick auf uns werfen, ja, dann kann es auch ganz schnell düster werden. Dunkel, Scham und Scheitern. Aber Jesus bleibt ja nicht da stehen. Die Geschichte bleibt nicht da stehen. Matthäus erzählt uns ja nicht den Tod von Jesus einfach nur als tragischen Schlusspunkt, sondern als Wendepunkt. Als Jesus stirbt, da passiert etwas. Und nicht nur symbolisch, sondern real und gewaltig. Lass uns lesen, Kapitel 27, die Verse 50 bis 53. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der Heiligen, den schlafenden Heiligen, wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Was für eine unglaubliche Szene. Jesus stirbt da am Kreuz, elendig. Aber genau in dieser tiefsten Finsternis zeigt sich das Licht. Genau in diesem scheinbaren Scheitern liegt der Sieg, der größte Sieg. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Das ist ein Satz, den können wir schnell überlesen. Aber es ist nicht bloß ein nettes Detail. Der Vorhang, ja, im Tempel zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Es steht für eine Realität, dass wir nicht einfach so in die Gegenwart Gottes spazieren können. Das heißt doch Trennung, Distanz. Da ist eine Grenze, eine Barriere. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und der Vorhang zerreißt. Von oben nach unten. Nicht von unten nach oben, als ob wir Menschen da irgendwie uns den Weg hätten erkämpfen können. Sondern Gott selbst öffnet von oben den Weg. Der Weg zu Gott ist offen. Nicht, weil wir plötzlich gut genug wären, nicht, weil wir es auf einmal verdient hätten, sondern weil Jesus diesen Weg ein für alle Mal für uns geöffnet hat. Die Erde bebt, die Felsen zerreißen, die Menschen werden aus ihren Gräbern auferweckt. Und hier wird eine Sache, spätestens hier wird eine Sache deutlich. Da stirbt gerade nicht irgendein Mensch, sondern da wird die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Hier bricht Gottes neue Wirklichkeit an. Und ich finde das so abgefahren, dass da wirklich Menschen auferstehen. An dem Tag, an dem Jesus stirbt, beginnt neues Leben. Schon da, wortwörtlich. Und ich glaube, wir alle brauchen immer wieder diese Hoffnung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Deine Probleme, deine Alltagssorgen, der Stress, all das hat nicht das letzte Wort. Das scheinbare Ende ist wirklich vielleicht nur der Anfang. Und ich trage schon seit einiger Zeit, vielleicht wisst ihr das, eine Kette mit einem Kreuz und einer Sonnenblume drauf, die da drauf liegt. Ich habe sie geschenkt bekommen, weil ich mich nie entscheiden konnte zwischen meiner Kreuzkette und meiner Sonnenblumenkette. Also hat mein Mann eine 2-in-1 gesucht. Tatsächlich, weil mir das sehr viel bedeutet. Die Sonnenblume bedeutet mir sehr viel. Und ich erlebe das immer wieder, dass Gott aus dem Kreuz meines Lebens, aus dem Dunkeln, aus der Finsternis neues Leben entstehen lässt. Aus den tiefsten Tälern irgendwie Höhen. Und ich glaube daran, dass aus dem Dunkel neues Licht anbricht. Und das ist das Dritte für heute, was ich dir mitgeben möchte. Ja, das Kreuz überrascht, weil das Ende der Anfang ist. Und vielleicht fühlt sich dein Leben manchmal oder gerade wie ein Ende an. Es gibt Dinge, die in dir zerbrochen sind. Du trägst Schuld mit dir herum, du bist müde, du bist enttäuscht. Hey, dann schau auf zu Jesus, zum Kreuz. Zum Kreuz, das uns zeigt, Gott selbst kann aus dem tiefsten Dunkel neues Leben hervorbringen. Der Sohn Gottes war anders als erwartet. Nicht der König mit Prunkgrab, nicht der Herrscher, der sich selbst zuerst schützt, ja, sondern er war und er ist der sich erniedrigende König. Er, der sich entscheidet, freiwillig in den Tod zu gehen, für dich, für uns Sünder, um uns einen Neuanfang zu schenken. Und am Ende bleibt dir vielleicht die Frage, ja, habe ich schon so oft gehört, ja, Ostern, okay, was hat das mit mir zu tun? Ich glaube sehr viel. Und ich weiß nicht, wo du bist in deiner Reise mit Jesus, ob du ganz am Anfang stehst, ob du schon ganz lange mit ihm unterwegs bist, aber ich wünsche dir, dass du das erlebst und vielleicht immer wieder neu erlebst, was das mit dir persönlich zu tun hat. Ich glaube wirklich, dass Jesus durch seinen Tod uns frei macht. Uns frei macht von Schuld, von Lasten, ja, von Angst. Was ist das für eine Freude? Wisst ihr, ich gehe seit 1,5 Jahren ins gleiche Fitnessstudio. Und letzte Woche, immer regelmäßig, letzte Woche erst, sprach mich der Besitzer zum ersten Mal an, weil ich immer so christliche T-Shirts trage. Und wir kamen ins Gespräch, dass er auch Christ ist. Er erzählte mir, dass er sogar Theologie studiert hat und erzählte mir, wie er zu Jesus gefunden hat, seine Geschichte. Und dann, ohne dass ich ihn jetzt wirklich gefragt hätte, erzählte er mir einfach, was Jesus für ihn bedeutet. Und er erzählte und dann sagte er, das wünsche ich doch jedem, oder? Ein Leben frei von Angst. Das ist doch das Beste überhaupt. Und wenn das so ein Schrank sagt, mit so einem Bart, dachte ich mir so, ja, wann sage ich eigentlich, was Jesus mir bedeutet? Und ich ging so und dachte mir so, ja, das ist doch das Beste überhaupt. Aber lebe ich auch so? Leben wir auch so als Befreite? Und das hat mich mitgenommen. Und das Kreuz will uns verwandeln, will uns verwandeln in Hoffnungsträgern, in Menschen, die von ihm erzählen, von dem König der Könige, von dem, was du mit ihm erlebt hast. Und so viel kann ich schon mal spoilern, ja, das Kreuz ist nicht das Ende. Ihr könnt auf Dominiks Predigt nächste Woche warten. Aber wir glauben wirklich, ich glaube wirklich an einen Gott, der in deinem Alltag relevant sein möchte. In deinem Alltag einen Unterschied macht. Und ich wünsche mir, dass das Kreuz in dieser Osterzeit dich vielleicht ganz neu überrascht. Dass du ihm besonders begegnest. Oh, sorry. Ihm besonders begegnest. Ihm, der sich erniedrigende König, der sich entscheidet, freiwillig für dich in den Tod zu gehen. Der sich freiwillig entscheidet, für dich in den Tod zu gehen. Für uns kaputte Menschen, für uns Sündern, um dir und mir einen Neuanfang zu schenken und eine Perspektive über den Tod hinaus zu geben.